Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem WM-Tagebuch. Ja, ich hatte gestern so einen kleinen Unfall, deswegen konnte ich gestern keine Folge aufnehmen. Heute bin ich aber wieder für euch da und möchte mit euch natürlich über die aktuellen WM-Geschehnisse sprechen. Julian Nagelsmann ist jetzt offiziell zurückgetreten. Jürgen Klopp hat offizielle Gespräche bestätigt. Da bin ich natürlich, ja, also es sollte auf jeden Fall nicht lange dauern, bis Jürgen Klopp dann Trainer wird. Aber es muss natürlich noch weitestgehend Veränderungen geben. Wichtig wird es natürlich sein, sich zukunftsträchtig aufzustellen. Verschiedene Charaktere auf den Platz zu bekommen. Natürlich wichtig, Weltklasse-Mittelstürmer zu bekommen, auf der rechten Verteidigerseite jemanden zu haben, der wirklich auch diese Qualität mitbringt, die wir jahrelang ja mit Philipp Lahm hatten. Das wird jetzt die Hauptaufgabe des DFB sein, das dann vernünftig hinzubekommen. Und da will ich, oder da weiß ich auch nicht hundertprozentig, wen wir da haben können. Also wenn ich interessant finden würde, wäre Pinto Pedrosa von Karlsruhe SC, halte ich für ein Riesentalent. Wenn der jetzt nochmal eine gute Saison spielt, dann in die Bundesliga wechselt, zu einem Verein wie zum Beispiel VfB Stuttgart oder so, und dort dann auch aufblüht, kann ich mir vorstellen, dass er dann für die Weltmeisterschaft auch nur Option sein kann. Auf der Mittelstürmerposition natürlich Tresor, die Club Brügge, bringt einiges an Qualität mit. Natürlich haben wir auch mit Kai Havertz, Nick Weltemar, der Dennis Undorf, brutale Qualität. Ein wichtiger Punkt wird für mich auch sein, Florian Wirtz und Jermaine Musiala richtig einzusetzen, ihre Stärken. Beide für mich ja welche, die im Halbraum sehr, sehr stark sind. Wirtz, da müsst ihr oft auf dem linken Flügel agieren. Klar hat er eine Vorlage gegeben, aber so richtig explosiv und top war er ja damit zu Bayer Leverkusen eher auf der linken Zählerposition hinter einer Spitze. Und da sehe ich dann auch, deswegen, es würde am besten dann auch mit einer Dreierkette passen. Billy Brown, David Raun auf links sind beide eher wirkliche Wingbacks mit ihren Offensivqualitäten. Da könnte man auf rechts sogar theoretisch ja auch einen Jeremy Leveling aufstellen, der eigentlich eher rechter Mittelfeldspieler ist, aber auch auf der rechten Schiene agieren kann. Bedeutet, man hat auch ein bisschen mehr taktische Flexibilität, könnte dann auch in der Konterposition mit drei Innenverteidigern, hast natürlich eine bessere Konterposition, als wenn du nur zwei hast. Auf der Sechser- respektive Achterposition brauchst du keine Holding Six mehr, sondern wirklich kannst dann mit zwei Achtern spielen. Also ich sehe tatsächlich nur Vorteile, wenn man auf Dreierkette umstellt. Es hat in den vergangenen Jahren nicht funktioniert, aber, und das ist das ganz große Aber, wichtig wird es natürlich auch sein, einfach mal, ja, sich dann einzuspielen. Ich würde jetzt so bis Mitte 2027 versuchen, Experimente zu machen, mal zu gucken, verschiedene Spieler und Formationen auszuprobieren und ab Mitte 27 dann auch wirklich einen festen Stamm zu integrieren, um bei der Europameisterschaft 2028 dann auch einen Stamm an Spielern zu haben, die sich blind verstehen, dass Automatismen sich da schon bilden. Und wichtig wird es natürlich auch sein, im Spiel mit dem Ball gegen tiefstehende Gegner kreative Lösungen zu finden und die Konterabsicherung zu verbessern. Aber gerade das Gegenpressing ist ja bei Jürgen Klopp eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert. Dann wollen wir noch über die letzten Spiele im 16. Finale sprechen, unter anderem ja Argentinien gegen Kap Verde. Und was Kap Verde wieder geleistet hat, brutal, haben die Argentinier in die Verlängerung gezwungen. Selbst zwei Treffer gegen den amtierenden Weltmeister erzielt. Cabral unter anderem, ehemals Viktoria Köln, dritte Liga hier in Deutschland, mit einem absoluten Traumtor aus der Distanz, Elenknick reingejagt. Argentinien, die haben gezeigt, ja, in der Defensive haben sie auch die eine oder andere Schwäche. Gerade was das Konterspiel angeht, hat man bisher bei diesem Turnier auch noch nicht so gesehen. Und zeigt für mich natürlich auch, okay, die Argentinier haben auch Schwächen, aber Lionel Messi, also der ist fast 40 und was der wieder für ein Turnier spielt, brutal. Hat, glaube ich, jetzt 7 Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Hat jetzt auf, glaube ich, 20 WM-Treffer aufgestockt. Und ja, bei seinem Tor allein diese Ballbehandlung, wie er den Ball, diesen langen Ball dann mit einem Kontakt annimmt und ihn dann lässig über den Keeper spielt. Einfach nur absolute Weltklasse, muss man einfach sagen. Und Argentinien natürlich immer noch einer der Top-Favoriten. Und wer für mich aber auch sehr, sehr stark ist, ist Kolumbien. Die haben zwar wieder nur in Anführungsstrichen 1-0 gegen Ghana gewonnen, aber auch sie einfach defensiv sehr, sehr stabil und spielen einfach effektiv, nutzen die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. Und das nötigt mir natürlich den, das nötigt mir einfach den Respekt ab. Dann haben wir gestern die ersten zwei Achtelfinalpartien. Zum einen Kanada gegen Marokko. Und am Ende gewinnt Marokko mit 3-0. Aber es war eine deutlich engere Partie. Kanada in Hälfte 1 mit guten Möglichkeiten. Unter anderem Oliver Seel, der Mittelstürmer der Kanadier, mit einer sehr guten Möglichkeit. Der 26-Jährige vom FC Villarreal aus Spanien hat einen guten Abschluss gehabt, aber Bolo, der Keeper von Marokko, sehr stark gehalten. Insgesamt Kanada, man merkt, sie haben einfach die Selbstbewusstsein, haben einen brutalen Schritt nach vorne gemacht, auch im Vergleich zu den letzten Jahren, natürlich auch mit ihrem Heimpublikum im Rücken intensiv nach vorne gespielt. Stringent, nicht um ihn so absolut verschnörkelt, sondern wirklich mit klarer Linie immer wieder die Tiefe versucht zu bespielen, in die letzte Abwehrkette zu kommen. Und da hat Marokko sich schon sehr schwer getan. Haben dann Glück, dass sie mit dem ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit durch Unahi direkt das 1-0 machen. Dann musste Kanada kommen. Und am Ende hat Marokko auch gezeigt, dass sie eine absolute Spitzennation sind. Eiskalt vor dem Kasten gewesen. Unahi trifft dann nochmal und am Ende Raimi. Kleiner Wermutstropfen für Marokko und auch für die Bayern. Saibari, der neue Mittelstürmer, hat sich schwerer verletzt, wurde nach 22 Minuten ausgewechselt. Diagnose steht noch aus, natürlich sehr, sehr bitter für die Marokkaner, aber natürlich dann auch für die Bayern, weil er schon ja, als falsche Neun immer wieder, also sich Anspielstationen in der letzten Linie zu finden war, sehr abschlussstark war, bisher einer der besten Marokkaner bei diesem Turnier gewesen ist. Und dann kommen wir zur letzten Partie, die auch die Partie der Deutschen hätten sein können, Paraguay gegen Frankreich. Und jeder, der dachte, so wie ich, dass die Franzosen mit ihrer individuellen Klasse die Paraguay auseinanderschreiben, sollte sich täuschen. Paraguay wieder sehr defensiv gestanden mit ihrer Fünferkette, aggressiv gegen den Ball, mit unfairen Mitteln teilweise auch, viel provoziert, viel am Boden gelegen, viele unentdeckte Fouls gespielt. Und Frankreich, die haben sich dann noch so ein bisschen von der Hektik anstecken lassen. Da hat mir da so ein bisschen die letzte Stringenz gefehlt. Wenn es mal gute Abschlüsse gab, dann viel auch aus der Distanz, unter anderem Rabiot und Manu Koulet, die beiden Sechser. Aber gerade von einem Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé kam in Hälfte 1 sehr, sehr wenig zur oder Mitte der oder kurz nach der Halbzeitpause wechselt die Deschamps dann auch aus. Barcola geht raus, dafür kommt Doué. Der bringt dann nochmal einen ganz anderen Touch rein, hat noch eine engere Beiführung, ist dann noch mehr auch in diesen paraguayischen Druck reingegangen und hat so dann auch den Elfmeter rausgeholt, den dann Kylian Mbappé verwandelt. Davor aber wieder viele Diskussionen, viele Paraguayer, die dann im 16er Warnhorn Triplicica diskutiert haben. Innenverteidiger Velasquez hat dann auch noch den Elfmeterpunkt malträtiert, maximal unsportlich, trotzdem MAP eiskalt gewesen. Und das war dann auch wirklich wieder eine richtige Fehde mit unter anderem ja Galarza, dem offensiven Mittelfeldspieler von Paraguay. Kennen wir ja noch aus dem Deutschlandspiel, der hat auch viel diskutiert. Ja, am Ende gewinnt Frankreich 1 zu 0. 3 zu 0 gelbe Karten für Frankreich. Paraguay keine einzige gelbe Karte, muss ich auch sagen. Also, das war wirklich ein absolutes Unding, vor allem für die ganzen Provokationen und Fouls. Aber sei es drum, am Ende siegt die Gerechtigkeit, hat mich sehr gefreut. Und Frankreich treten jetzt im Viertelfinale auf Marokko. Wiederholung des WM-Halbfinals von 2022. Da können wir uns am nächsten Donnerstag auf jeden Fall auf etwas sehr Schönes freuen. Und heute Abend, 22 Uhr, die Partie Brasilien-Norwegen. Für mich neben Portugal-Spanien die geilste Partie in diesem Achtelfinale. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, weil Norwegen mich bisher sehr überzeugt hat. Bei Brasilien, die spielen auch ein gutes Turnier, aber für mich, ja, so Schein oder trügt der Schein noch so ein bisschen, gerade auf den Außenverteidigerpositionen mit Alexandro und Danilo, Brasilien nicht so gut besetzt. Da glaube ich schon, dass vor allen Dingen über Nusa Norwegen das alleine mal durchkommen kann. Erling Haaland, Ødegaard natürlich immer für Tore gut. Also da erwarte ich schon eine sehr, sehr enge Partie. Und darüber werden wir dann am morgigen Montag sprechen. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Euer Tornets-Host Jan Kleinracing.